Abhijit V. Banerjee und Esther Duflo. Gute Ökonomie für harte Zeiten. 6 Überlebensfragen und wie wir sie besser lösen können. Die Politik und die Medien überbieten sich mit Schreckensszenarien. Die Immigration sei außer Kontrolle. Spitzensteuersätze gefährden die Wirtschaft und der Kampf gegen den Klimawandel zerstöre Arbeitsplätze. Und mittendrin stehen Ökonomen, die den Hahnenkampf der Politiker und die Unsicherheit der Menschen mit düsteren Prognosen befeuern. Dabei kann die Wirtschaftswissenschaft Wichtiges für die Weltgemeinschaft leisten. Diese Blinks rücken all diese verzerrten ökonomischen Darstellungen zurecht. Sie liefern sachliche und wissenschaftlich basierte Vorschläge für die dringendsten Probleme unserer Zeit. Von der Armutsbekämpfung und der Migration über die Digitalisierung bis zum Klimawandel. Sie geben dir den Glauben an das Gute in der Wirtschaftsforschung zurück. Blink Nummer 1. Ökonomen können die dringendsten Weltprobleme lösen, wenn sie unser Vertrauen gewinnen. In Krisenzeiten werden die Geschicke einer Gesellschaft vor allem von 2 Ressorts gelenkt: Politik und Wirtschaft. Allerdings scheinen viele Menschen ausgerechnet diesen Berufsgruppen zu misstrauen. So wurde in einer öffentlichen Umfrage dem medizinischen Pflegepersonal die größte Integrität zugesprochen. Politiker hingegen schnitten am schlechtesten ab, dicht gefolgt von den Ökonomen. Aber warum haben Wirtschaftswissenschaftler einen so schlechten Ruf? Möglicherweise, weil in den Medien häufig gerade jene Ökonomen zu Wort kommen, die tatsächlich nicht vertrauenswürdig sind. Viele von ihnen arbeiten nämlich für private Unternehmen und verfolgen mit ihren strategischen Vorstößen bestimmte marktwirtschaftliche Interessen. Sie sind also nicht unparteiisch. Oder aber die medialen Beiträge stammen von Wirtschaftsforschern mit extremen politischen Ansichten. Egal, ob sie im linken oder rechten Spektrum liegen, ideologisch gefärbte Postulate führen selten zu besonnenen Analysen. Sie wirken kontraintuitiv und unlogisch, weil sie von den Darstellungen der Politiker abweichen. Zudem machen sich selbst gute Ökonomen kaum die Mühe, ihre Argumente für ein Laienpublikum verständlich zu erklären. All das kann dazu führen, dass die Menschen den Ökonomen misstrauen. Und das ist ein Problem. Warum? Weil uns die Wirtschaftswissenschaften wertvolle Lösungsvorschläge für viele der weltweit dringendsten Probleme liefern können. Wie also können die Ökonomen das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen? Sie könnten damit anfangen, die Öffentlichkeit stärker in die Entstehung ihrer Analysen einzubeziehen. Je transparenter sie ihre Quellen und Daten offenlegen, desto besser können wir ihre Einschätzungen nachvollziehen. Das stärkt das Vertrauen in ihre Ergebnisse und Vorschläge. Noch wichtiger ist aber, dass sie sich zu ihrer Fehlbarkeit bekennen. Die politischen und wirtschaftlichen Debatten der Gegenwart wirken oft wie Schreiduelle, in denen die Streithähne stur an ihren Standpunkten festhalten. Doch eine Demokratie braucht Ökonomen, die die Fakten unvoreingenommen auswerten und willens sind, ihre Fehleinschätzungen zu revidieren. Und wie dringend wir hier Besonnenheit brauchen, siehst du im nächsten Blink. Blink Nummer 2. Politiker manipulieren die öffentliche Wahrnehmung mit verzerrten Darstellungen zur Immigration. Kaum eine Angelegenheit polarisiert die Öffentlichkeit so sehr wie das Thema Migration. Politiker wie Donald Trump zeichnen dramatische Bilder von Gesellschaften, deren Wohlstand und Zusammenhalt durch den Ansturm von Heerscharen hungriger Migranten gefährdet ist. Doch solche Darstellungen sind nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Ihre Argumentation reduziert das Thema Migration nämlich auf das ökonomische Modell von Angebot und Nachfrage. Das Narrativ ist stets dasselbe. Der materielle Wohlstand reicher Industrieländer wie den USA wecke die Begehrlichkeiten von Menschen in wirtschaftlich schwächeren Staaten. Ihr unkontrollierter Zustrom überschwemme den Markt und verursache ein Überangebot an billigen Arbeitskräften, welches das Lohnniveau senke und schließlich einheimische Arbeitsplätze verdränge. Diese Darstellung mag auf den ersten Blick logisch klingen, sie entspricht aber nicht den Tatsachen. Die Aussicht auf materiellen Wohlstand reicht nicht aus, um größere Bevölkerungsgruppen zum Verlassen ihrer Heimat zu bewegen. Wenn das so wäre, hätte Griechenland während der schweren Rezession 2013 einen großen Teil seiner Population verloren. Das Land war vollwertiges EU-Mitglied, die Griechen hätten also völlig legal in reiche Nachbarstaaten ziehen können. Aber nur 350.000 Menschen wählten diesen Weg, weniger als 3% der Bevölkerung. Studien zeigen, dass sich die meisten Menschen sogar gegen Inlandsumzüge sträuben. Nehmen wir das Beispiel Indien. Die Bewohner der ländlich geprägten Bundesstaaten Bihar und Uttar Pradesh könnten ihr Einkommen durch den Umzug in einen urbanen Ballungsraum verdoppeln. Die meisten der 100 Millionen Menschen in diesen Regionen leben in ärmsten Verhältnissen. Aber nur ein winziger Teil von ihnen entscheidet sich für die Migration. Es gibt nämlich weitaus mächtigere Faktoren, die die Menschen an ihre Heimat binden. Familiäre Beziehungen, Unterstützungsnetzwerke und die Angst vor einer ungewissen Zukunft sind hier nur die Spitze des Eisbergs. Auf dem Papier wirkt Geld zwar wie die stärkste aller Triebkräfte, denn wer würde sein Einkommen nicht durch einen Umzug verdoppeln wollen? Aber eine derart vereinfachte Darstellung wird der komplexen Natur des Menschen nicht gerecht. Schließlich lässt sich die Angst vor der Ungewissheit nicht quantifizieren und durch ein potenzielles Monatseinkommen aufwiegen. Genauso wenig wie die Verantwortung für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder etwa der Wunsch, die eigenen Kinder in der Natur aufwachsen zu sehen. Doch all das wird oft von der Politik verkannt. Wir müssen die Menschen nicht davon abhalten, ihre Heimat zu verlassen. Im Gegenteil. Wir sollten ihnen Anreize bieten, in wohlhabende Industriestaaten zu migrieren. Warum davon nämlich selbst die vermeintlich gefährdeten heimischen Arbeitskräfte profitieren, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 3. Zuwanderung stärkt die lokale Wirtschaft und generiert zusätzliche Arbeitsplätze. Stell dir vor, du arbeitest als Kellner in einer ländlichen Region. Als sich eine größere Anzahl von Migranten im Dorf niederlässt, schlagen die rechtskonservativen Lokalpolitiker Alarm. Auch du bangst anfangs um deinen Job. Dann aber merkst du, dass sich die Ankunft der Menschen positiv auf deine Situation auswirkt. Was ist passiert? Zuwanderer bringen nicht nur neue Arbeitskraft mit, sondern auch eine Nachfrage an Dienstleistungen. Sie überschwemmen die lokale Wirtschaft nicht. Sie spülen Geld in ihre Kassen. Ihre Nachfrage stärkt die Umsätze der Restaurants und Geschäfte, in denen die gering qualifizierten Angestellten arbeiten. Doch damit nicht genug. Ein Teil der Migranten gründet eigene Unternehmungen, die neue Arbeitsplätze generieren. Nehmen wir nur das Beispiel der USA im Jahr 2017. 43% der 500 erfolgreichsten Unternehmen des Landes wurden von Migranten oder deren Nachfahren gegründet. Dazu gehörten nationale Koryphäen wie Steve Jobs, dessen biologischer Vater aus Syrien kam, sowie der aus einer irischen Einwandererfamilie stammende Henry Ford. Es ist also falsch, dass Einwanderer gering qualifizierte einheimische Arbeitsplätze gefährden. Das liegt nicht nur daran, dass sie die lokale Wirtschaft stimulieren, statt sie zu zerstören. Sie sind schlichtweg keine gleichwertige Konkurrenz. Sie haben kaum Zugang zu Ressourcen, die sich nur durch die Einbindung in soziale Netzwerke und lokales Wissen erschließen. Das Angebot-Nachfrage-Modell unterstellt, dass Arbeitgeber immer die billigsten Arbeitskräfte rekrutieren. In dieser Logik verliert ein Einheimischer seinen Job, sobald ein Migrant dieselbe Arbeit für weniger Geld verrichtet. Doch Geiz allein hält keine Firma am Leben. Arbeitnehmer müssen bei Personalfragen mehr als nur die Kosten berücksichtigen. Sie brauchen leistungsfähige und zuverlässige Angestellte. Kurzfristige Fehlbesetzungen führen zur aufwendigen und langfristig teuren Suche nach qualifiziertem Ersatz. Und deshalb neigen Arbeitgeber zur Rekrutierung von Anwärtern, die ihnen von Vertrauenspersonen empfohlen werden. Deswegen bevorzugen sie auch Arbeitskräfte mit einschlägiger Vorerfahrung, auch wenn diese auf dem Papier teuer sind. Davon abgesehen profitieren Einheimische von Standortvorteilen wie der Muttersprache. Eine Studie aus Dänemark zeigte, dass dänische Erwerbstätige in Gebieten mit hohem Migrationsanteil höhere Chancen hatten, in qualifiziertere Positionen aufzusteigen. Die Migranten übernehmen dann oft die unpopulären Aufgaben wie Reinigungsarbeiten, Rasenmähen oder die häusliche Kinderbetreuung. Hier kann es zwar tatsächlich zu einem Abfall des Lohnniveaus kommen, aber selbst das hat positive Nebeneffekte. Eine alleinerziehende Mutter mit schwachem Einkommen kann sich dann nämlich eher eine Tagesmutter leisten, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Blink Nummer 4. Güter können in Freihandelszonen frei zirkulieren. Menschen und Kapital jedoch nicht. Die Befürworter internationaler Freihandelsabkommen werben mit vollmundigen Versprechen. Jedes teilnehmende Land werde sich im Export auf seine wirtschaftlichen Zugpferde konzentrieren und alles importieren, was sich andernorts billiger produzieren lässt. Aber so einfach ist das nicht. Spielen wir den Gedanken einmal durch. Ägypten könnte die hohe Verfügbarkeit inländischer Arbeitskräfte nutzen, um sich auf den Export handgewebter Teppiche zu spezialisieren. China könnte von seiner fortschrittlichen Technologie und der effizienten Produktion profitieren, um massenhaft Computerteile zu fertigen. Diese Teile würden dann zu Billigpreisen von indischen Firmen gekauft, um die dortige Tech-Industrie zu füttern. All das, so die Theorie, würde langfristig produktive Umstrukturierungen herbeiführen. Ja, die radikale Öffnung für den internationalen Handel würde manche Branchen und Stellen obsolet machen, aber irgendwann würden die Unternehmen auf die Produktion relevanter Güter umstellen. Und die Arbeitnehmer würden aus den ausrangierten in die nachgefragten Branchen wechseln. Das Problem ist, dass weder Unternehmen noch Menschen so flexibel sind, wie sich das die Freihandelsapostel vorstellen. Wir haben ja bereits im letzten Blink gesehen, dass Arbeitnehmer selten aus rein wirtschaftlichen Gründen umziehen. Und genauso unwahrscheinlich ist es, dass sie ihr Sozialleben wegen eines Branchenwechsels verpflanzen würden. Ähnliches gilt für Unternehmen. Die Ökonomin Petyatopalova erforschte die Auswirkungen des globalen Handels auf den indischen Markt und fand heraus, dass die Unternehmen im Inland nur selten zur Einstellung von Produkten bereit waren. Selbst dann nicht, wenn die Produktion längst unprofitabel geworden war. Dazu kommt die tendenziell träge Innovationsförderung. Junge und experimentierfreudige Start-ups bekommen global gesehen immer noch selten Zugang zu Geschäftskrediten. Gestandene Unternehmen erhalten hingegen auch dann noch Liquiditätshilfen, wenn sie bereits auf dem absteigenden Ast sind. Und selbst wenn sich ein innovativer Newcomer am lokalen Markt etabliert, ist nicht garantiert, dass er in einer internationalen Freihandelszone überlebt. Ausländische Investoren pochen auf Kriterien wie pünktliche Lieferzeiten oder konsistente Qualität, bevor sie in ein Unternehmen investieren. Der Aufbau einer entsprechenden Reputation dauert oft viele Jahre. Faktoren wie die Haltung der Kapitalgeber werden in den sterilen Freihandelsmodellen nicht berücksichtigt. Westliche Investoren begegnen Unternehmen aus Entwicklungsländern nach wie vor mit Skepsis. Aber wenn niemand in ein ägyptisches Teppichkollektiv investiert, kann das Unternehmen weder seine Produktionszahlen noch seine Qualitätsmaßnahmen steigern. Blink Nummer 5. Freihandelsabkommen bedrohen die lokale Wirtschaft, aber Protektionismus ist auch keine Lösung. Donald Trump inszenierte sich nach seiner Wahl zum Präsidenten als Beschützer der heimischen Wirtschaft. 2018 proklamierte er im Kreise jubelnder Stahlarbeiter, er werde die Einfuhr von chinesischem Stahl und Aluminium mit deftigen Zöllen belegen, um US-Arbeitsplätze zu schützen. Aber was bringt der Protektionismus wirklich? Nun, die Jobs der US-amerikanischen Stahlarbeiter dürften sicher sein. Die Nachfrage nach US-amerikanischem Stahl wird steigen, was wiederum die Leerlaufzeiten in den Stahlwerken verkürzt. Soweit, so gut. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Trumps handelspolitischer Vorstoß war eine klare Kampfansage. China reagierte, indem es seinerseits Importzölle auf US-amerikanische Landwirtschaftsprodukte einführte. Die Retourkutsche hatte es in sich. Immerhin hatte China zu diesem Zeitpunkt 16% aller Getreide- und Fleischexporte aus den USA abgenommen. Wenn die Produkte nun zu teuer für den chinesischen Markt würden, könnte das zu massiven Verlusten führen. Trump hatte also einen kurzsichtigen Handelskrieg vom Zaun gebrochen. Er schützte die heimische Stahlindustrie, brachte aber die Landwirtschaft in Gefahr. Die Politik kann die lokale Wirtschaft nicht jedes Mal durch protektionistische Maßnahmen vor der Globalisierung schützen. In den USA führt der globale Handel trotzdem zu dem, was viele als China-Schock bezeichnen. Dem Zerfall ganzer Branchen, die im Wettbewerb mit importierten Billigprodukten aus China ihre Konkurrenzfähigkeit verlieren. Die Kleinstadt Brewston in Tennessee liefert hier nur eines von vielen Beispielen. Einst hatte Brewston eine florierende Textilfabrik mit 1700 Mitarbeitern. Dann aber wurde die Produktion unrentabel. Und im Jahr 2000 entließ der Betrieb seine letzten 55 Angestellten. Ohne ihre lokale Kaufkraft brach die lokale Nachfrage ein, sodass nach und nach alle Geschäfte schlossen. Das ehemals quirlige Dorf verkam zu einer Geisterstadt. Diese Trostlosigkeit hielt wiederum Investoren davon ab, den Aufbau neuer Betriebe zu finanzieren. Und wir haben gesehen, dass selbst erwerbslose Familien nur ungern ihre Heimat verlassen. Welche Perspektiven bleiben ihnen also? In den USA gibt es ein Hilfsprogramm für handelsbezogene Anpassungen, die sogenannte Trade Adjustment Assistance, kurz TAA. Es verlängert die Arbeitslosenversicherung der Betroffenen und unterstützt sie sowohl bei der Umschulung in andere Berufe als auch bei einem potenziellen Umzug. Das Programm verfolgt den richtigen Ansatz, ist aber gnadenlos unterfinanziert. Die Verlierer des globalen Handels benötigen Unterstützung, aber protektionistische Einfuhrzölle allein sind keine Lösung. Unsere Gesellschaften brauchen beherzte und finanzkräftige Sozialmaßnahmen, die die Erwerbslosen auffangen und wieder auf die Beine bringen. Link Nummer 6. Der Kampf gegen wirtschaftliche Ungerechtigkeit ist nicht vom Klimawandel zu trennen. Ende 2018 gingen in Frankreich tausende Menschen mit Gelbwesten auf die Straße, um gegen die Erhöhung der Steuer auf fossile Treibstoffe zu protestieren. Für sie war die geplante Energiewende ungerecht und elitär. Die wohlhabenden Pariser könnten es sich leisten, die Metro zur Arbeit zu nehmen. Die ärmeren Menschen in den Vororten oder auf dem Land seien hingegen dringend auf ihre Autos angewiesen. Die Gelbwesten stießen in dasselbe Horn wie brandenburgische Politiker, die sich aus Sorge um regionale Arbeitsplätze gegen die Pläne zur Abschaltung umweltschädlicher Kohlekraftwerke wehren. Die Logik ist stets dieselbe. Der Kampf gegen den Klimawandel sei ein Luxus, den sich die sozial Schwächeren nicht leisten könnten. Das wiederum führt zu einer kurzsichtigen und falschen Gegenüberstellung. Entweder wir tun etwas gegen die unsichtbare Klimabedrohung von morgen, oder wir retten heute die Wirtschaft. Eine solche Sichtweise funktioniert aber nur mit Scheuklappen. Andernorts, außerhalb unseres westlichen Mikrokosmos, bezahlen bereits jetzt Millionen von armen Menschen den Preis für den Klimawandel. So mögen in Deutschland oder Schweden ein paar Grad mehr zu angenehmen Temperaturen führen, doch in Ländern wie Indien könnte ein Anstieg der Durchschnittstemperaturen sengende Hitze, Dürren und verheerende Brände auslösen. Zudem ist Indien ohnehin schlecht für Hitzewellen gewappnet. Nur 5% der Haushalte verfügen über eine heimische Klimaanlage, im Gegensatz zu den wohltemperierten 87% in den USA. Der Kapitalismus preist das stetige Wirtschaftswachstum als Schlüssel zu Sicherheit und Wohlstand. Und seine Jünger folgen dem Credo so fromm, dass sie sich aus Sorge um sinkende Bruttoinlandsprodukte vor jeglicher Drosselung des globalen Energieverbrauchs fürchten. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Um den Klimawandel zu verlangsamen, müssen wir unseren Energieverbrauch herunterfahren. Und wir müssen es auf eine Weise tun, die die Verlierer der Globalisierung nicht zusätzlich benachteiligt. Wir müssen also mehrgleisig fahren. Wir brauchen Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen in den Industriestaaten und wir benötigen Strategien zur materiellen Umverteilung zugunsten der Entwicklungsländer, die schon jetzt den höchsten Preis für den Klimawandel zahlen. Nehmen wir nur das Beispiel der indischen Klimaanlagen. Es würde die reichsten Industrieländer einen winzigen Bruchteil ihres BIPs kosten, klimafreundliche Klimaanlagen für indische Haushalte zu spenden. Es gibt also Wege, den Kampf gegen den Klimawandel auf global gesehen gerechte Art und Weise zu führen. Doch dafür müssen die wohlhabenden Länder der Welt bereit sein, ihre Verantwortung zu übernehmen. Link Nummer 7. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz stellt uns im Kampf gegen soziale Ungleichheit vor Herausforderungen. Es ist das typische Science-Fiction-Szenario. Die Zukunft der Menschheit wird durch klobige Roboter bedroht, die uns erst die Jobs wegnehmen, bevor sie dann unsere Spezies auslöschen. Doch was früher als weit hergeholte Fiktion galt, ist heute in Ansätzen Realität. Maschinen und Roboter übernehmen immer mehr menschliche Aufgaben. Sie braten Burger, saugen Staub und beantworten Kundenfragen. Sie fertigen komplexe Computerteile und berechnen die Kreditwürdigkeit potenzieller Schuldner. Aber was wurde aus den Menschen, die aus diesen Tätigkeiten verdrängt wurden? Und wie wird sich der unaufhaltsame Fortschritt der künstlichen Intelligenz weiter auf unser Leben auswirken? Die Folgen der Digitalisierung und Automatisierung sind so komplex, dass sich darüber nur spekulieren lässt. So können wir zwar nicht in die Zukunft blicken, aber wir können uns die bisherigen Folgen der Automatisierung ansehen. Die Forschung zeigt, dass sich die Verwendung von Maschinen tatsächlich negativ auf den Arbeitsmarkt auswirkt. In den untersuchten Gebieten genügte bereits der Einsatz eines Industrieroboters, um die Durchschnittsgehälter zu drücken und 6,2 Arbeitsplätze zu verdrängen. In der Regel wurden dabei vor allem manuelle und repetitive Tätigkeiten automatisiert. Im Zuge der KI-Entwicklung übernehmen die Maschinen aber auch zunehmend komplexe Aufgaben in Bereichen wie der Buchhaltung, der Sportberichterstattung oder der juristischen Assistenz. Irgendwann bleiben dann nur noch hochqualifizierte und spezialisierte Jobs in der Computerwissenschaft oder dem Ingenieurwesen oder anspruchslose Betreuungsaufgaben wie das Dogwalking. Auch hier stehen wir bald vor großen sozialen Fragen, denn hier sind ebenso die sozial Schwächeren wie Geringqualifizierte am stärksten von der Entwicklung betroffen. Und schon jetzt kann es sich für Firmen lohnen, Maschinen statt Menschen einzusetzen, selbst wenn die Roboter weniger effizient sind. Sie werden nämlich weder krank noch schwanger und kosten keine Lohnsteuer. Wie können wir einer solchen Entwicklung früh genug entgegenwirken? Unsere Gesellschaften brauchen eine Wirtschaft, in der Roboter die Menschen nicht verdrängen, sondern sie ergänzen. Die Politik könnte durch eine gezielte Besteuerung maschineller Arbeitskräfte dafür sorgen, dass Unternehmen auch künftig auf Menschen setzen. Die neuen Steuereinnahmen könnten dann in zusätzliche Umverteilungsmaßnahmen fließen. Ein weiteres Problem ist, dass die Grenzen zwischen maschinellen und menschlichen Arbeitskräften bereits heute fließend sind. Die meisten Roboter tapern nicht in einer chromfarbenen Hochglanzrüstung durch die Gegend. Sie stecken in teuren Maschinen, die dann von menschlichen Verfahrenstechnikern bedient werden. Aber die große soziale Frage unserer Zeit wird nicht allein durch den Umgang mit Robotern entschieden. Im nächsten Blink erfährst du, warum die Sozialpolitik hier noch eine viel größere Rolle spielt. Blink Nummer 8. Die wirtschaftliche Ungleichheit begann lange vor der Entwicklung intelligenter Maschinen. Es ist bequem, einen Sündenbock für die wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu finden. Zum Beispiel die herzlosen Maschinen oder die gesichtslosen Kräfte des Kapitalismus. Dabei gibt es sehr wohl sehr menschliche Gründe für die frappierende Ungerechtigkeit in der Welt. Die Ungerechtigkeit begann nämlich lange vor der Einführung der Selbstscannerkassen. Um die Effekte der Automatisierung wirklich zu verstehen, müssen wir also einen Blick in die Geschichte der gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsverteilung werfen. So hatte bis etwa 1980 das reichste Prozent der USA kontinuierlich an relativen Wohlstand verloren. Der Anteil der superreichen US-Amerikaner am Volkseinkommen sank von 28% im Jahre 1928 auf etwa 10% im Jahre 1979. Doch ab 1980 schlug diese Entwicklung radikal ins Gegenteil um. Und heute streicht das reichste Prozent wieder ein gutes Drittel des jährlichen Volkseinkommens ein. Die Vermögensungleichheit hat sich seit 1980 sogar verdoppelt. Während die Einkünfte und Vermögen der Reichen steigen, stagnieren allerdings die Gehälter der Mittelschicht. Das inflationsbereinigte Durchschnittseinkommen der US-Amerikaner lag 2014 quasi auf demselben Niveau wie 1979. Die gering Qualifizierten sind sogar noch ärmer dran. Der Reallohn eines durchschnittlichen männlichen Arbeiters lag 2018 nämlich 10-20% unter dem Niveau von 1980. Aber was ist 1980 passiert? Was treibt die Schere des Wohlstandsgefüges bis heute immer weiter auseinander? Viele Ökonomen verweisen auf die neoliberalen Maßnahmen von Politikern wie Ronald Reagan und Margaret Thatcher, die unter anderem durch die radikale Senkung der Reichensteuern an die Macht kamen. Sie waren die Propheten der Trickle-Down-Theorie. Der wirtschaftspolitische Rückzug des Staates sollte die Kräfte der offenen Märkte entfesseln. Das neue Geld würde ausgegeben und Arbeitsplätze sichern und so auch bis zu den ärmeren Gesellschaftsschichten durchsickern. Diese ökonomische Philosophie etablierte das Leistungsprinzip und legitimierte die Entwicklung exorbitanter Spitzenlöhne. Wer extrem talentiert und fleißig war, sollte auch extrem viel Geld verdienen dürfen. Das täuscht aber darüber hinweg, dass CEOs gerade im Finanzbereich üppige Boni beziehen, ohne dafür eine verwertbare Gegenleistung zu erbringen. Ihre Gehälter sind nicht selten an den Marktwert ihres Unternehmens gekoppelt. Hingegen gestehen sie ihren einfachen Angestellten oft nicht einmal eine Gehaltserhöhung zu. Die Kluft zwischen den Spitzenverdienern und dem Rest der Gesellschaft ist also nicht tragbar. Was aber können wirtschaftsliberale Länder wie die USA dagegen tun? Blink Nummer 9. Eine entschlossene Besteuerung hoher Einkommen bekämpft die wirtschaftliche Ungleichheit. Es gibt eine konkrete und gangbare Möglichkeit, die Kluft zwischen Spitzen- und Normalverdienern zu schließen. Steuern. So haben Studien gezeigt, dass Spitzensteuersätze von 70% oder höher zu einer Annäherung des Lohnniveaus führen. Dann lohnt es sich für die Unternehmen schlichtweg nicht mehr, 70% eines astronomischen Gehalts an den Fiskus zu verlieren. Länder wie Deutschland, Spanien oder Dänemark haben bis heute vergleichsweise hohe Spitzensteuersätze. Und siehe da, hier geht die Schere zwischen den Spitzen- und Durchschnittsverdienern tatsächlich nicht so weit auseinander wie in den USA, Kanada oder Großbritannien, wo die reichen Steuern ab den 1970ern radikal gekappt wurden. Allerdings brauchen Regierungen auch andere Strategien und Ressourcen, um etwas gegen die wachsende Ungerechtigkeit zu tun. Eine weitere Möglichkeit ist die Einführung einer Vermögenssteuer für besonders Wohlhabende. Aber die Vermögenden alleine können es nicht richten. In einer Demokratie müssen alle ihren Beitrag leisten. Dänemark und Frankreich verfolgen jeweils ambitionierte Programme im Kampf gegen Armut und soziale Ungleichheit. Und beide generieren 46% ihres BIP durch Steuern. Der Großteil dieser Steuern wird von den Durchschnittsverdienern gezahlt. In den USA machen Steuereinnahmen hingegen nur 27% des Bruttoinlandsproduktes aus. Warum? Weil die Vorstellung höherer Steuersätze in den USA auf großen Widerstand stößt. Das liegt unter anderem am geringen Vertrauen der Bevölkerung in den Staat. Regierungsprogramme gelten dort als notorisch ineffizient oder sogar korrupt. Die Menschen bezweifeln mitunter berechtigt, dass ihr Geld für sinnvolle und soziale Zwecke verwendet wird. Umso wichtiger ist es, dass wir die Politik in die Pflicht nehmen. Regierungen sollten Rechenschaft über ihre Mittelverwendung ablegen müssen. Mehrfach haben wir gesehen, dass das freie Spiel der Märkte nicht zu einer breiten und gerechten Verteilung des Wohlstands führt. Wir brauchen solide und nachhaltige öffentliche Programme für den Kampf gegen die Folgen der Globalisierung, der Automatisierung und des Klimawandels. Und für die unzähligen anderen Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Link Nummer 10. Es gibt kein Patentrezept gegen Armut, aber die Würde der Menschen muss über allem stehen. Angenommen, dein Buchhaltungsjob in einer deutschen Firma wurde kürzlich von einer Software übernommen. Oder deine Stelle auf einer US-amerikanischen Biofarm fiel der Konkurrenz durch billige chinesische Agrarprodukte zum Opfer. Oder aber dein Arbeitsplatz in einer indischen Textilfabrik verschwand, weil europäische Modefirmen in Korea günstiger produzieren können. Jeder dieser Schicksalsschläge hätte schwere wirtschaftliche Folgen für dich und deine Familie. Und du würdest nicht nur dein Einkommen verlieren, sondern auch einen Teil deines sozialen Umfelds, deine berufliche Rolle und Aufgabe und vielleicht auch einen Teil deiner Würde. Ohne ein soziales Sicherheitsnetz ist der Fall in die Armut jedenfalls frei. Dann kann eine einzige Sparmaßnahme eine ganze Familie in die Existenzangst stürzen. Und das bedeutet, wenn eine Familie innerhalb kurzer Zeit in die Bedürftigkeit abrutscht, darf sich staatliche Unterstützung nicht auf ihre finanziellen Nöte beschränken. Sie muss auch das menschliche Bedürfnis nach einer würdevollen Behandlung wahren. Allerdings gelingt genau das in vielen Ländern nicht. Bedürftige werden in staatlichen Hilfsprogrammen stigmatisiert und kriminalisiert. Dem liegt ein gefährliches Pauschalurteil zugrunde. Die Politik traut den Armen nicht zu, ihr Geld für Sinnvolles wie Nahrung und Bildung auszugeben. Sie hält sie durch scharfe Kontrollen und Drohungen an der kurzen Leine. Und sie gewährt ihnen nur geringe finanzielle Mittel, weil sie davon ausgeht, die Menschen verlieren ihren Leistungswillen. Die Politik hält sie für Sozialschmarotzer, die dann ziel- und antriebslos umhertreiben. Aber diese Ängste haben keine Grundlage. Studien aus 119 Entwicklungsländern zeigen, dass die Ärmsten ihr Geld für sinnvolle Dinge ausgeben. Die direkten Finanzhilfen führten überall zu deutlich besseren Ernährungs- und Gesundheitswerten und nicht zu höheren Ausgaben für Alkohol oder Tabak. Genauso wenig verlieren Menschen ihren Arbeitsantrieb, wenn sie ein sicheres Grundeinkommen erhalten. So nutzen die Teilnehmer einer entsprechenden Studie in Ghana die neuen Ressourcen, um sich durch die Herstellung und den Verkauf von Taschen ein Zubrot zu verdienen. Andere erhielten zusätzlich Ziegen, um weitere Einnahmequellen zu erschließen. Und diese Teilnehmer stellten nicht nur mehr Taschen her, die Produkte waren auch qualitativ besser. Finanzielle Hilfen machen Menschen also weder dumm noch faul. Sie nehmen ihnen stattdessen die Existenzangst. Sie geben ihnen die Kraft, härter zu arbeiten und neue Wege zu gehen. Und sie könnten ihnen sogar die Sicherheit bieten, den Folgen des globalen Handels mit einer größeren Mobilitätsbereitschaft zu begegnen. Aber egal, wie solche Hilfen gestaltet sind, wichtig ist stets, den sozialen Kontext zu berücksichtigen und vor allem die Handlungsfähigkeit und Würde der Betreffenden in den Mittelpunkt zu stellen. Link Nummer 11. Wir müssen einander zuhören, um Politikverdrossenheit und Polarisierung zu überwinden. Eine der größten Herausforderungen unserer modernen Demokratien sind soziale Spannungen. Dem FBI zufolge nahm die Zahl der Hassverbrechen in den USA allein 2017 um 17% zu. Das war bereits der dritte große jährliche Anstieg in Folge. Zuvor waren die Statistiken über lange Jahre hinweg stetig zurückgegangen. Was hat das zu bedeuten? Wir könnten die Frage auch anders formulieren. Was veranlasst Menschen zum Hass auf Minderheiten wie People of Color, Migranten oder Angehörige anderer Schichten? Sind ihre Vorurteile angeboren oder anerzogen? Oder sind sie die logische Folge der polemischen Rhetorik von Zuwanderungsgegnern wie Donald Trump? Diese Fragen stellen die Ökonomie und andere Wissenschaften vor große Herausforderungen. Die Annahme einer biologischen Neigung zum Rassismus ließe die biografischen Prägungen der Menschen außer Acht. Und das Postulat einer breiten medialen Gehirnwäsche spräche ihnen jede Form von intellektueller Mündigkeit ab. Die Gründe sind also komplexer. Oder besser, dynamischer. Jeder Mensch hat nämlich individuelle Wertvorstellungen. Aber diese Präferenzen werden durch die Erfahrungen in seinem sozialen Umfeld geprägt. Wir alle neigen dazu, uns mit Gleichgesinnten zu umgeben. Und die dadurch entstehende Gemeinschaft wird schnell zu einer Art Echokammer für bestimmte Überzeugungen, die sich durch Abschottung und Wiederholung verstärken. Daher gehen die Meinungen selbst bei faktenbasierten Themen wie dem Klimawandel auseinander. So führen 41% der US-Amerikaner den Klimawandel auf die Umweltverschmutzung durch den Menschen zurück. Dieselbe Menge an Menschen hält diesen entweder für ein unvermeidliches Naturphänomen oder ein hysterisches Hirngespinst. Und die Lager decken sich mit den politischen Gesinnungen. Demokraten glauben an den Klimawandel, Republikaner nicht. Der Widerhall in der Echokammer versteckt sich außerdem in den Filterblasen der sozialen Medien wie Facebook, wo sich vorgefertigte Ansichten durch die Posts des gleichgesinnten Netzwerks weiter verhärten. Und so wird es immer schwerer, zwischen unterschiedlichen Standpunkten zu vermitteln. Aber wenn wir uns nicht mehr sachlich und ergebnisoffen über dringende Themen austauschen, beginnt die Demokratie zu bröckeln. Dann zerfällt die Gesellschaft in verfeindete Stämme, die in erbitterten ideologischen Kriegen um die alleinige Deutungshoheit kämpfen. Dabei sind wir Menschen in der Lage, selbst die eingefleischtesten Vorurteile zu überwinden. Dazu müssen wir jedoch mit anderen Menschen und anderen Ansichten in Kontakt kommen. Und dafür brauchen wir Berührung und Vielfalt, wie wir sie in Bildungseinrichtungen oder heterogenen Nachbarschaften finden. Außerdem notwendig, um sozialen Spannungen entgegenzutreten, sind stets eine offene Gesprächskultur sowie die Bereitschaft, einander respektvoll und solidarisch zu begegnen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist: Ökonomen haben einen schlechten Ruf. Dabei könnten ihre Analysen helfen, dringende Probleme zu lösen. Vom Kampf gegen die wachsende wirtschaftliche Ungerechtigkeit über die Folgen des globalen Handels und die Verdrängung automatisierter Arbeitsplätze bis zum Umgang mit dem Klimawandel. Diese Herausforderungen erfordern entschlossenes politisches Handeln, nämlich in Form einer steuerfinanzierten Umverteilung des Wohlstands und innovativer Sozialprogramme, die besonders arme und sozial schwache Menschen fördern. Das waren unsere Blinks zu Gute Ökonomie für harte Zeiten von Abhijit V. Banerjee und Esther Duflo. Vielen Dank fürs Zuhören.